Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein im Spital. Wir freuen uns da auch, dass wir regelmäßig Prediger haben aus Spital bei uns in Villach. Das ist immer was ganz Besonderes. Ich erkundige mich dann oft, wie es gewesen ist und bekomme da sehr gute Rückmeldungen. Und das ist schön. Und jetzt in dem Fall war es ja auch ganz spontan. Ursprünglich hatten wir geplant, dass der Doug Custer bei uns predigt. Und gestern bekamen wir dann die Information, Corona-mäßig geht das nicht. Das hatten wir diesen Monat das dritte Mal schon, also ich kann es kaum fassen, dass wir drei Samstage haben, wo die Prediger Bescheid gegeben haben, leider kann ich morgen nicht kommen, Corona. Und der Helmut war dann ganz schnell bereit einzuspringen und der Andreas für die Leitung hier. Und gestern hatten wir schon Gemeindetag und da waren Jochen und Anna da, haben uns bei der Kinderbetreuung geholfen. Also das ist für uns als Gemeinde sehr schön, dass wir euch als Geschwister haben können im Spital und so auch der Austausch möglich ist. Und auch, dass wir so ein bisschen mitbekommen, was bei euch so gepredigt wird. Der Helmut wird heute bei uns über 1. Korinther predigen. Und so haben wir in letzter Zeit auch einiges über den 1. Korintherbrief erfahren. Und wir haben als Gemeinde jetzt eine Predigtreihe durch das Matthäusevangelium. Ich sage jetzt, eigentlich ist diese Predigtreihe schon sehr lange. Ich weiß nicht, ob Waltraud sich noch daran erinnern kann, weil ich glaube, wir haben 2017 angefangen mit Matthäus. Das wurde dann immer wieder unterbrochen. Ja, also immer so in Blöcken, Bergpredigt und dann geht's weiter und so weiter. Und jetzt sind wir da wieder dabei nach einigen Unterbrechungen zwischendurch und beschäftigen uns mit dem Matthäusevangelium. Es gibt so Bibelstellen, die prägen sich so tief ein und wo man viele Zeugnisse hört, wo Menschen sagen, genau diese Bibelstelle hat mich getroffen, die hat mich verändert, die hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Und heute möchte ich mit euch so eine Bibelstelle anschauen, wo ich von mehreren gehört habe, dass diese Bibelstelle Motivation war, über den Dienst für Gott nachzudenken, über das, was wirklich zählt, nachzudenken. Und das möchte ich mit euch heute anschauen anhand des Matthäusevangeliums. Und zwar ist der Predigttext in Matthäus 9, die Verse 35 bis Kapitel 10, Vers 4. Aber so lang ist der Text gar nicht. Matthäus 9, ab Vers 35, ich glaube, ich stehe im Weg. Könnt ihr das sehen? Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kanaaneus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Und ich habe mir zu der Predigt ein Motto ausgesucht und vielleicht ist das, was ihr euch merken könnt: Sieh geistliche Not und bring dich ein. Damit ihr schon so ein bisschen wisst, wo die Predigt hingeht, drei Punkte. Das ist erstmal die geistliche Sicht, das zweite vertrauensvolles Beten und das dritte: Gott stellt Arbeiter zusammen. Eine geistliche Sicht, das ist der erste Punkt. Und von Jesus können wir natürlich lernen, was so eine geistliche Sicht ist, ja. Das ist ja auch ein wichtiges Gebetsanliegen. Ja, Herr Jesus, zeig mir, was dir wichtig ist. dass ich die Sachen sehe, dass ich die Sachen erkenne, auch in meinem Leben, die geistlich wichtig sind. Ja, und der Herr Jesus, der geht durch die Städte und Dörfer, und er ist einer, der sieht, einer, der mitbekommt, einer, der mitten unter den Leuten ist. Und er begegnet den Menschen, ja, er hat Kontakt mit ihnen, er lehrt in den Synagogen, ja, Synagoge, das kann man sich vorstellen, da wurde auch so ein Bibeltext vorgelesen und dann wurde was zu dem Bibeltext gesagt, der wurde ausgelegt, das ist so, was wir heute unter Predigt sehen würden, aber er ist auch zu den Häusern gegangen und hat überall das Evangelium weitergegeben. Hier heißt es, das Evangelium von dem Reich. Ja, das war die zentrale Botschaft von Jesus. Das Evangelium vom Reich. Ja, ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Reich denkst. Österreich hat es im Namen, aber das war früher noch mal größer gewesen. Oder du denkst an dein kleines Reich, ja, zu Hause. Das Haus, was du dir aufgebaut hast, was du dir an Besitz geschafft hast, ein vergängliches Reich. Ich hatte die Tage mal gelesen, da wurde ein Manager gefragt von einem ganz Reichen, der gerade gestorben war, und der wurde gefragt, ja, wie viel hat er denn hinterlassen? Und der Manager sagte, alles. Er hat alles hinterlassen, ja. Er war reich geworden, aber hat alles hinterlassen. Ja. So, und was der Herr Jesus predigt, ist die Königsherrschaft Gottes, ja, dass er wiederkommen wird, dass er Frieden schaffen wird, ja, aber er predigt auch dieses Reich im Herzen, ja, es geht ja dem Herrn Jesus darum, dass man eine persönliche Beziehung hat mit dem lebendigen Gott, dass man mit ihm verbunden ist, und das predigt der Herr Jesus, da redet er mit Einzelnen, dass Einzelne zu diesem Gott finden, und er redet in Synagogen, er redet in Häusern, er redet vor Massen, er möchte, dass Menschen in diese Beziehung mit Gott kommen und Frieden finden in ihrem Herzen. Deshalb stirbt er ja am Kreuz, ja, damit Menschen diesen Frieden finden, ja. Und das ist seine Botschaft, die er bringt, wo er ihnen sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, und Menschen werden von ihm angesprochen. Und dann steht hier drin, in Vers 35, er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Ja, wenig später lesen wir das dann sogar bei den Aposteln in Kapitel 10, Vers 1. Er gab ihnen Macht über unreine Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also bei Jesus war es nicht so, dass der so getan hat, als ob Leute gesund werden. Ja, man kann ja so tun, als ob das passiert, sondern bei Jesus konnte man das wirklich merken, ja. Da waren Leute, die waren krank, die konnten vorher nicht sehen, die konnten nicht gehen. Jesus heilt sie und seine Apostel dann auch. Und die Menschen haben das gesehen, das stimmt wirklich. Das ist nicht nur so, dass die Leute sich irgendwo reinsteigern und begeistert von was sind und man merkt danach nichts, sondern bei Jesus war es wirklich so, dass die sofort gesund wurden. Ich habe ein Buch und da steht ganz groß drauf, und er heilte sie alle. Ja, und der Autor kommt dann zu dem Ergebnis und sagt, also der nimmt solche Bibelstellen und der sagt dann an einer Stelle, es muss offensichtlich der Wille Gottes sein, dass alle Menschen geheilt sind und in göttlicher Gesundheit leben. Und der Pastor, der das bekommen hat, der wollte das Buch eigentlich wegschmeißen. Und ich habe dann gesagt, ich nehme es mit, ich kann es als Beispiel verwenden. Weil das ist natürlich nicht eine Sache, wie man mit den Texten umgehen soll, mit den Bibeltexten. Die Frage ist immer, was ist der Hintergrund, um wen geht es? Ja? Und wir lesen hier vom Herrn Jesus, dass er wirklich alle gesund gemacht haben. Wir lesen das dann auch von den Aposteln. Aber wir lesen nicht, dass alle Christen alle gesund machen und dass alle Christen gesund werden, außer dann in Zukunft im Reich Gottes im Himmel. Aber vorher ist nicht versprochen, dass alle gesund werden. Ich hatte vor ein paar Wochen mit Leuten gesprochen, die sagten, ja, wir wollen so missionieren wie Jesus und weil Jesus alle gesund gemacht hat, wollen wir das auch irgendwie so machen. Und ich habe gesagt, Leute, da muss man immer auch schauen, um wen geht es da vom Zusammenhang. Und hier geht es um Jesus, was er gemacht hat. Und das war als Zeichen, damit Menschen erkennen können, die Liebe Gottes, dass das, was er verspricht, dass das nichts ist, was eh nicht gehalten wird, leere Versprechung, sondern dass man sehen kann, wenn Jesus regiert, dann wird es einmal wirklich keine Krankheit mehr geben. Wirklich kein Leid mehr. Wirklich einmal kein Geschrei mehr. Dann wird alles Frieden sein vor Gott. Vor Gottes Thron. Ja, also das ist das eine, dass der Herr Jesus das deutlich macht. Und er zeigt damit aber auch, dass er der Retter ist. Ja, er hat ja ganz viel in Anspruch genommen. Ja, durch ihn kommt das Reich Gottes. Er wurde angebetet. Die Leute haben mitbekommen, ja, er nimmt in Anspruch, der Retter, der Messias zu sein. Das kann ja jeder sagen. Und um das deutlich zu machen, zeichenhaft, tut der Herr Jesus auch diese Wunder. Zwei Verse dazu, einmal aus Johannes Kapitel 3, Vers 2. Johannes 3, Vers 2, das ist das Gespräch von Jesus mit Nikodemus. Und der Nikodemus, der sagt zu Jesus, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Woher wissen Sie das? Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ja? Also der Nikodemus erkennt das und sagt, okay, wir wissen das ja, du musst von Gott kommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, es sei denn Gott mit ihm. Und der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, 2. Korintherbrief Kapitel 12, Vers 12, über den Aposteldienst, denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld mit Zeichen und mit Wundern und Taten, ja. Also wir müssen da schon ein bisschen aufpassen, wenn wir so einen Text lesen. Nicht alles ist jetzt für uns direkt anzuwenden. Was schon wichtig ist, da werden wir immer wieder aufgefordert, in der Bibel zu beten. Ja, dass, wo Menschen krank sind, dass wir auch für sie beten, dass wir uns für sie einsetzen. Aber das, was da beschrieben ist, dass Jesus alle gesund gemacht hat, das ist schon etwas ganz Besonderes mitten in dieser Zeit. Und das konnte man auch richtig mitbekommen. Also er heilte alle Krankheiten, alle Gebrechen, er predigt das Evangelium und der Herr Jesus sieht. Ja, das ist ja die Herausforderung für uns, sieh die Not. Der Herr Jesus sieht, Vers 36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, andere übersetzen, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl, tiefes Mitleid, großes Erbarmen, er wurde innerlich bewegt, ja. Er sieht da nicht oberflächlich hin. Ja, gibt ja so Leute, die zu Massenveranstaltungen gehen, irgend so Stars und so weiter, ja, und die sagen, ja, ich grüße euch und so weiter. Ja, die interessieren sich aber nicht wirklich für die Menschen. Und der Herr Jesus, der sieht viel tiefer, der sieht viel weiter, der sieht nicht nur die Massen als Masse, sondern er sieht die Einzelnen, er sieht ihre Not und dass sie keinen Hirten haben. Er ist ja selber der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe und er sieht ihre Not und sieht, dass sie ohne Hirten sind. Ihm sind die Menschen nicht egal. Ja, wenn man sie gefragt hätte, wie fühlt ihr euch? Vielleicht hätten sie gesagt, ja, ist doch alles super. Wir haben einen Tempel. Wir haben die Priester. Wir haben die Opfer. Wir haben die Schriftgelehrten. Wir haben unsere Sabbate. Wir haben unsere Synagogen. Wir haben unsere Festzeiten. Und wir haben unsere Pharisäer. Passt doch alles. Und der Herr Jesus sieht tiefer und Er sieht, dass sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Er sieht, wie oberflächlich sie schauen. Und der Herr Jesus sieht tiefer, hat Mitleid. Ja? So lesen wir das auch beim großen Rettungsprogramm Gottes im Alten Testament, wo Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit. In 2. Mose 3, Vers 7 steht: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Schmerzen, ihre Leiden erkannt. Ja, Gott sieht das Elend, er sieht das, was die Menschen beschäftigt, und er möchte, dass sie zu ihm finden. Martin Luther hat in einem sehr alten Lied Folgendes gedichtet, ja, 500 Jahre her: Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend über Maßen. Er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollt mir helfen lassen. Er wandt zu mir das Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz, er ließ sein Bestes kosten. Ja, dieses Mitgefühl Gottes, und das sehen wir hier bei Jesus. Und das ist die Aufgabe an uns, ja, diese geistliche Not auch zu sehen, die oftmals Menschen gar nicht sehen in unserer Umgebung, aber die einfach da ist, geistliche Not, weil Menschen das Evangelium nicht kennen und den Herrn Jesus nicht kennen. Und dann wird es konkret in den Versen 37 und 38. Jesus redet da mit seinen Jüngern, und das Naheliegendste wird ja oft vergessen. Das ist das Gebet, vertrauensvolles Beten. Ja, das ist dann der zweite Punkt, das vertrauensvolle Beten. Ja, man kann ja so viel Aktivitäten starten. Wir hatten gestern Gemeindetag und wir haben viel bei diesem Gemeindetag über Aktivitäten nachgedacht. Und dann gab es so drei Gruppen, was es für Aktivitäten sein könnte. Ja, die hatten sich dann so zurückgezogen. Es gab eine Gebetsgruppe. Die haben über Gebet nachgedacht, hoffentlich auch gebetet. Ja. Und das Interessante, dann muss man versuchen, die Gruppen so wieder zusammenzuholen. Ne. Und die Gebetsgruppe hat am längsten gebraucht. Und irgendwie fand ich das schön. Ja. Weil das ist wirklich, was zeigt die Abhängigkeit zu Gott. Ja. Darum bittet den Herrn der Ernte. Es ist nicht unsere Ernte. Es ist nicht die Ernte in erstes von der Gemeinde hier in Spital. Es ist die Ernte des Herrn. Ja, und das ist so wichtig. Ja, weil man kann so schnell einfach auf die Aktivitäten schauen und was macht man alles und was tut man alles. Ja, und hier wird erinnert: Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Bittet den Herrn der Ernte. Ich finde das so schön, dass Gott Herzen bewegt. Ja, man kann ganz viele Predigten hören. Man kann ganz viele Lieder singen von Hingabe. Man kann ganz viele Bibelstunden besuchen. Man kann sich in der Zweierschaft austauschen. Das muss das Herz nicht bewegen. Aber der Herr Jesus, er sendet Arbeiter in seine Ernte. Und er ist es, der Herzen bewegt, Herzen anspricht. Ja? Und da kann die Predigt auch manchmal ganz schlecht sein oder das Lied oder so. Aber das Herz wird bewegt und Menschen erkennen: Boah, ich bin ja auch eingeladen, mit bei dieser Ernte mitzuhelfen. Es geht nicht als erstes um mich, es geht um Gott. Aber ich bin damit hineingenommen. So, und wir lesen das ja, das ist ja erstaunlich, wie Gottes Botschaft sich in dieser Welt ausbreitet. Ja, bei der Endzeitrede vom Herrn Jesus, in unserer Gemeinde gab es viel Rückfragen zum Thema Endzeit und wie wird alles sein und so weiter. Und bei der Predigt, die der Herr Jesus hält oder wo er zu seinen Jüngern redet, auf dem Ölberg in Matthäus 24, da steht in Vers 14: Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich. Ja, eben hatte ich schon vorgelesen, das Evangelium vom Reich. Und da heißt es dann in Matthäus 24, Vers 14, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Ja, und da sehen wir etwas, eine ganz kleine Gruppe am Anfang. Und wir hatten die Osterzeit kurz vor uns. Ja. Die Jünger hatten sich zurückgezogen nach Karfreitag und Türen verschlossen, entmutigt, enttäuscht. Ja. Und auf einmal kommt der Herr Jesus zu ihnen, der auferstandene Herr Jesus. Und die Botschaft des Evangeliums breitet sich aus. Ja. Ganz kleine Gruppe, und die Botschaft vom Evangelium breitet sich aus. Ja, es braucht viele Arbeiter. Also sieh die Not, bring dich ein, und vertrauensvolles Beten war der zweite Punkt, ja, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Das ist auch die Erinnerung, einfach für Missionare zu beten. Aber auch vor Ort, ja, die Ernte ist ja nicht nur weltweit, sondern die ist auch vor Ort. Und das dritte, Gott stellt Arbeiter zusammen, und das sehen wir hier am Beispiel der Apostel. Ja, er rief seine 12 Jünger zu sich, und dann sind sie praktisch in einem Team. Ganz unterschiedliche Leute, diese 12 Jünger. Ja, von manchen wissen wir gar nicht so viel. Da haben wir einmal den Matthäus, der das Evangelium schreibt. Das war ja ein Zöllner. Ja, der hat mit den Römern kooperiert. Und für viele Leute damals war so ein Zöllner eigentlich genauso wie Sünder. Ja, zum Beispiel direkt im Kapitel vorher lesen wir das, Kapitel 9, Vers 11. Als das die Pharisäer sahen, da war Matthäus gerade zum Glauben gekommen, als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Ja, Zöllner und Sünder, eine Ebene. Ja, die Zöllner haben halt zusammengearbeitet mit den Römern. Matthäus heißt übrigens das Geschenk Jahwes. Ja, und so war er da in dieser Gruppe. Und dann haben wir Simon, den Kananäer, ja, den Eiferer, und wahrscheinlich war das einer, der politisch total dafür war, dass die Römer das Land verlassen müssen. Es gab ja dann später auch eine Gruppe, die sich dann so entwickelt hat, dass sie militärisch mit Waffen gegen die Römer vorgegangen sind. Ja, und jetzt sind so beide politisch von so zwei Seiten mitten im Jüngerteam. Ja, die einen, die viel mit den Römern zu tun haben, die anderen, die wenig damit zu tun haben, zwei mit in einem Jüngerteam. Und Jesus stellt da hätte man vielleicht vorher fragen können, ja, Jesus, überleg mal, wie du das Team zusammenstellst, wenn du dann ständig Streit hast um politische Fragen, wie soll das denn da miteinander gehen? Ja, aber der Herr Jesus stellt Leute zusammen, die ganz unterschiedlich sind. Er könnte mir auch vorstellen, wenn ich hier eine politische Frage stellen würde, vielleicht hätten wir eine Riesendiskussion, der eine würde sagen, na, ich stehe auf dieser Seite, und der andere würde vielleicht sagen, ich stehe auf dieser Seite. Und dem Herrn Jesus, dem geht's aber um sein Reich, dem geht's um das Evangelium, dass Menschen zum Glauben kommen. Und er stellt da durchaus verschiedene Leute zusammen. Dann lesen wir von Jüngern, die sich immer schnell in den Mittelpunkt gestellt haben. Von dem Petrus, ja, ganz am Anfang. Wenn irgendwas war, hat er sich sofort gemeldet. Wir lesen von Johannes und Jakobus, dass das welche waren, die wollten am liebsten bei dem Herrn Jesus in der Leitung sein. Ja, also fragen, können wir in deinem Reich, können wir da zur Rechten und zur Linken sitzen? Ja, die wollten also ganz vorne sein. Und da gibt es einen Streit unter den Jüngern, so richtig vertragen die sich nicht immer. Und der Herr Jesus, der nimmt die alle mit hinein. Ja, gab Typen, die eher zurückhaltend sind, die sind mit dabei. So, wenn ich gefragt worden wäre, wen würdest du da für das Jüngerteam berufen? Ich hätte wahrscheinlich dann auch gesagt, Mensch, kannst du nicht noch einen Sportler aussuchen oder so, oder einen Politiker oder einen vom Hohen Rat oder so? Die sind ja dann auch noch gläubig geworden aus den unterschiedlichsten Bereichen, ja. Aber so am Anfang macht's auch den Eindruck, da sind jetzt wenig ganz hoch angesehene Leute dabei. Nicht so viel. Oder fällt euch spontan jemand ein? Nein? Also eigentlich eher so aus dem Umfeld, ja. Und wir würden vielleicht denken, oh, da muss doch jemand mit ganz viel Anerkennung mit dabei sein. Und der Herr Jesus, dem geht's gar nicht darum, was für Titel die Leute haben. Dem geht's gar nicht darum, ob man ganz groß anerkannt ist oder eben nicht. Dem geht's um was anderes. Und das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da sind die Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und das ist das Entscheidende, dass Menschen mit Jesus sind, dass Menschen mit Jesus unterwegs sind. Und Jesus stellt die dann in einem Team zusammen, kamen nachher noch ein paar Studierte dazu und auch Angesehene, nicht so viel. Aber dem Herrn Jesus geht es darum, dass das Menschen sind, die gemeinsam das Wichtigste im Zentrum haben, nämlich das Evangelium, dass Menschen ihn erkennen. Der letzte Vers weist aber auch noch auf etwas hin, was schwierig ist. Kapitel 10, Vers 4. Da ist von Judas Iskariot die Rede und schon den Hinweis, der ihn verriet. Und irgendwie merkt man da etwas von der Gnade von Jesus, dass er sogar mit einem geht, wo er genau weiß, der wird mich später verraten. Wo er trotzdem diese 3 Jahre, wo er mit den Jüngern unterwegs ist, seine Liebe ihm gegenüber zeigt, ihn mitträgt. Aber das Entscheidende ist nicht in erster Linie mitzugehen, das Entscheidende ist das Herz, dass das wirklich ein erneuertes Herz ist durch den Heiligen Geist. Ja, und deshalb ist dann der Judas auch nicht dabei. Ja, ich will nochmal wiederholen. Sieh die geistliche Not und bring dich ein. Ja, also wichtig, diese geistliche Sicht zu haben. Herr Jesus, ich will das sehen, was dir wichtig ist. Nicht die Menschen einfach so als Masse, sondern als Menschen, die Gott brauchen. Und wir haben das ja vorhin gehört. Heutzutage gibt es so viel Unsicherheit. Alles ist durcheinander. Und da zu sehen, Herr, das, was du zu sagen hast, das ist die Wahrheit. Das trägt wirklich durch. Das Zweite ist vertrauensvolles Beten und das zeigt die Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus. Es geht doch um seine Sache. Es geht doch nicht als erstes um unsere Sache. Es geht um seine Sache. Vertrauensvolles Beten. Und dann, Gott stellt Arbeiter zusammen. Und ich finde das schön, Gemeindearbeit immer. Man hat mit so unterschiedlichen Leuten zu tun. Politisch, einstellungsmäßig, wie äußern sie sich von der Begabung und so weiter. Manchmal kann man sich fragen, das hätte ich mir selber so nicht ausgesucht. Das ist auch gut so. Der Herr Jesus macht das. Und wir sollen einfach dafür beten und daran denken, Gott stellt Arbeiter zusammen. Amen.